Heute, da feiern wir Pfingsten. Und das Fest von Pfingsten ist so ein tolles Zeichen, dass Gott wirklich alle Menschen erreichen will. Weil da haben die Jünger von Jesus in allen Sprachen, die im Römischen Reich gesprochen wurden, die Botschaft von Gott weitergegeben. Und das bringt mich zum Anfang des jetzigen Predigttextes, Lukas 6, 12 bis 49. Da wird sichtbar, dass Jesus der Gründer einer neuen Gemeinschaft ist. Nun, bei uns heute in der Landwirtschaft, da dominieren Monokulturen, Flächen, auf denen nur eine Pflanzensorte angepflanzt wird. Absolute Gewinnmaximierung herrscht da vor und deshalb, wir wollen möglichst viel ernten und säen nur das, was nachher rauskommen soll, von dem wir am meisten Gewinn erwarten. Auf der anderen Seite, wer ab und zu wandern geht, der genießt es, wenn er mal auf einer tollen Blumenwiese in den Alpen sich hinlegen kann, mitten in den verschiedensten Pflanzen. Und da haben die Blumen und die Insekten alle etwas voneinander, denn sie dienen einander. Die einen als Nahrung und die anderen wieder für die Weiterverbreitung und so weiter. Gott hat in der Natur, aber auch bei uns Menschen, Lebensgemeinschaften geplant und geschaffen, die einander brauchen und am besten gedeihen, wenn sie zusammengewürfelt sind und einander auch durch eifrigen Einsatz dienen. Nun, heute an Pfingsten, da feiern wir, dass Jesus der Gemeinde den Heiligen Geist geschenkt hat, damit sie durch seine Führung Gottes Reich ausbreiten können und das Evangelium zu allen Menschen bis ans Ende der Welt bringen. Menschen aus dem ganzen Römischen Reich hörten Gottes Taten in ihrer eigenen Sprache. In unserem Predigttext, da sehen wir auch diese Vielfalt. Ich lese die Verse 12 bis 15, bis 16. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Bei Tagesanbruch rief er alle seine Jünger zusammen und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Dies sind ihre Namen. Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der Zelote, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Nun, so unterschiedliche Menschen sind in der Gemeinde von Jesus anzutreffen, dass aufmerksame Menschen fragen müssen, wie funktioniert das überhaupt? Die müssen sich doch immer wieder an die Gurgel gehen oder einander den Rücken zudrehen. Wenn ihr an den Matthäus denkt als Zöllner, die rechte Hand der Römer, und dann noch den Zeloten daneben, der eigentlich am liebsten gerade jeden herrschenden Römer erstechen möchte. Oder dann den Vollblut-Draufgänger Petrus und daneben den Thomas, den Zweifler. Ja, wie können die überhaupt miteinander? Und wir sehen, dass Jesus seine Auswahl nicht so schnell getroffen hat. Eine ganze Nacht lang hat er mit Gott darüber geredet, wen soll ich nehmen? Und ganz sicher hätte es unter seinen Jüngern noch einige andere als den Thomas gegeben, die etwas mehr Mut in den Knochen hatten und etwas gläubiger waren. Ja, wenn man an die Zweifel denkt, die Thomas geäußert hat. Aber Jesus hat seine Auswahl nicht nach einem Mittagsschläfchen und so mit der Müdigkeit am frühen Nachmittag getroffen, sondern richtig mit dem Vater besprochen, bis klar war, was für die Gemeinde wirklich gut ist. Es ist gut, dass wir unterschiedlich sind, und es hilft besonders, wenn wir uns klar sind, dass wir einander brauchen, dass wir einander ergänzen, dass nicht einer allein alles stemmen kann. Da braucht es die guten Planer, aber es braucht auch die hilfsbereiten Diener. Es braucht die guten Redner genauso wie die guten Köche, sonst schmeckt es nicht. Nun, in der Gemeinde, die ein zusammengewürfelter Haufe ist, da sehen wir noch einen anderen Aspekt. Und zwar, die Gemeinde von Jesus ist eine Gemeinschaft von geheilten und befreiten Menschen. Ich lese die Verse 17 bis 19. Als Jesus und die Jünger wieder von dem Berg herunterkamen, befanden sie sich in einer weiten Ebene, umringt von den Anhängern von Jesus und vielen anderen Menschen. Es waren Leute aus ganz Judäa und Jerusalem und von weit her aus den nördlichen Küstengebieten von Tyrus und Sidon. Sie waren gekommen, um ihn predigen zu hören und geheilt zu werden. Und Jesus trieb viele böse Geister aus. Alle wollten ihn berühren, weil eine heilende Kraft von ihm ausging, und alle wurden geheilt. Die Menschen damals spürten, dass Jesus ihnen etwas geben kann, was kein anderer ihnen geben kann. Sie kamen mit einem Verlangen, und ich denke, sie waren sich bewusst, was ihr Verlangen war. Und das ist heute ein Stück weit ein Problem, weil viele Menschen in unserem Umfeld, die spüren ihr Verlangen nicht mehr richtig, sie können es nicht richtig zuordnen und sie sehen nicht, wer ihnen wirklich helfen kann. Oft gehen sie achtlos am Angebot Gottes vorbei. Nun, in der Gemeinde drin, da sind Menschen, die den Durst verspürt haben und die irgendwann angesprochen wurden und gemerkt haben, da ist eine Quelle, ich laufe gerade an ihr vorbei und die gibt mir das Wasser, das meinen Durst wirklich stillt. Ja, die Leute damals haben gemerkt, Jesus kann sie heilen. Er kann sie befreien und ihren Durst stillen, indem er ihnen einen Frieden gibt, wie er in allen Schwierigkeiten durchträgt. Und wie sieht es bei uns heute aus? Ja, kommen wir in die Gemeinde, weil wir Durst haben, weil wir spüren, dass wir hier gesättigt werden oder Hilfe bekommen, Heilung erfahren? Als Gemeinde haben wir auch einen Auftrag, in all unserer Unterschiedlichkeit den Mitmenschen zu dienen, damit sie zu einer Beziehung zum Vater im Himmel kommen. Und wie gerne würden wir heute noch Jesus berühren? Aber es ist in Wirklichkeit so, dass, wenn er uns berührt, wir auch heute gestillt werden, befreit werden und geheilt werden. Jesus heilt auch heute noch. Er hat sein Leben gegeben, damit wir Vergebung, damit wir Reinigung und Heilung erfahren. Nun, die Gemeinde von Jesus, die braucht einen neuen Blickwinkel. Deshalb, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir in unserem Umfeld das, was wir tun sollen und was wir lassen sollen, richtig beurteilen können. Armut, Hunger und Trauer, das sind die Dinge, die wir am meisten bekämpfen. Wir wollen sie nicht in unserem Leben drin haben. Wir möchten ein Leben voll Freude, voll Wohlstand und voll Gesundheit. Es ist das Leiden in dieser Welt, das uns bedrückt und gegen das wir alle unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um es irgendwie zu ändern und um es aus unserem eigenen Leben herauszubekommen. Doch Jesus sagt in den Versen 20 bis 23, glücklich seid ihr, die ihr in Armut lebt, denn euch wird das Reich Gottes geschenkt. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn die Zeit wird kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Glücklich seid ihr, die ihr gehasst und ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet, weil ihr zum Menschensohn gehört. Wenn das geschieht, dann freut euch, springt vor Freude, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, dass die Propheten früher von euren Vorfahren genauso behandelt wurden. Weshalb sagt er das? Wozu fordert er uns damit auf? Die meisten Hilfsorganisationen sind damit beschäftigt, gegen das Leid auf der Welt zu kämpfen. Und von den Hilfsorganisationen sind die meisten christlich. Jesus selbst hat auch geheilt. Er hat Essen vermehrt. Er hat sogar Tote auferweckt. Doch so sehr wir uns anstrengen, wir werden weder die Armut noch den Hunger und die Tränen komplett beseitigen können. Das hat auch Jesus den Jüngern gesagt. Nicht das ist unser höchstes Ziel, denn er wird das alles beseitigen. Er allein kann das. Nun, für uns ist die Frage hier, was ist das, worum wir kämpfen müssen? Und was ist das, mit dem wir über all das hinwegsehen können? Auch in unserem eigenen Leben gibt es unerfüllte Wünsche. Es gibt unerreichte Ziele. Vielleicht hast du dir früher mal gedacht, irgendwie ein großer Sportler oder ein toller Musiker oder ein Bundespräsident zu werden. Ja, irgendetwas Großes oder vielleicht ein Pilot, der rund um die Welt herumfliegt. Jeder hat irgendwann Träume. Und die Träume gehen früher oder später kaputt. Jeder hat in seinem Leben unerfüllte Wünsche. Und wenn ich auf diese fokussiert bin, dann werde ich unglücklich. Ich werde bitter, ich werde für andere ungenießbar. Ja, und am Schluss sieht mein Leben wie ein Trümmerhaufen aus. Also wer ist wirklich glücklich? Und ja, dann gibt es auch noch einen anderen Aspekt. Es gibt Dinge, die wir uns wünschen, die wir allein nicht schaffen. Ja, ein Abenteurer, der auf den Mount Everest hinauf will, der ist gut beraten, sich einen Führer zu wählen, der schon ein paar Mal oben war. der den Weg kennt, der die Situation dort kennt, der das Wetter dort richtig beurteilen kann. Mit solch einem Führer kannst du Abenteuer wagen, die du alleine niemals schaffst. Und deshalb, wenn wir Jesus als unseren Begleiter in unserem Leben haben, dann können wir auch Situationen überwinden, die absolut über unsere Grenzen gehen. Wir können aber auch mit unerfüllten Wünschen leben, weil er uns Zufriedenheit, den Frieden gibt, den uns die Welt nicht geben kann. Niemals geben kann. Also, genauso kommt es darauf an, mit wem wir in unserem Leben unterwegs sind. Mit unserem Schöpfer und Retter an der Seite sind auch schwierige Umstände oder wirklich katastrophale Zeiten überwindbar und ertragbar. Wichtig ist ein lohnendes Ziel. Jesus verspricht uns Gottes Reich. Er verspricht uns Sattheit und Freude und eine große Belohnung, wenn wir auf ihn sehen und mit ihm durch das Leben durchgehen. Wir wissen alle, dass die Erde mit allem, was darauf ist, vergänglich ist. Das wird alles vergehen. Unsere Jugend vergeht und wir werden alt und grau und verlieren die Haare und die Zähne und noch viele andere Sachen. Ja, alles ist vergänglich. Und deshalb brauchen wir ein verändertes Denken, damit unser Leben einen Halt hat und dass wir auch im Alter noch Freude ausstrahlen können und nicht ungenießbare, bittere, alte Greise werden. Nun, 1. Timotheus 6, 6. Das ist ein so toller Vers. Der Timotheus war noch jung und Paulus hat ihn schon am Anfang daran erinnert, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Wenn du alles hast, was du brauchst zum Leben, was brauchst du noch mehr? Weshalb rennst du allem anderen weiter nach? Was gibt deinem Leben wirklichen Sinn? Und in den Worten von Jesus, da geht es etwas weiter. Jesus sagt eine sehr harte Warnung in den Versen 24 bis 26. Euch wird es schlimmer gehen, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost jetzt schon erhalten. Euch wird es schlimmer gehen, die ihr jetzt satt seid, denn ein nagender Hunger steht euch bevor. Euch wird es schlimmer gehen, die ihr unbekümmert lacht, denn euer Lachen wird sich in Traurigkeit und Weinen verwandeln. Euch wird es schlimmer gehen, die ihr von der Menge gerühmt werdet, denn ihre Vorfahren haben auch den falschen Propheten zugejubelt. Anhand von diesen Versen, da haben viele Christen in der Vergangenheit auf ein normal durchschnittliches Leben verzichtet. Daraus sind Klöster entstanden, Menschen, die sich allein auf das Beten und auf die Schrift kopieren, damit möglichst viele das Wort bekommen, darauf fokussiert haben, weil sie diese Warnungen ernst nahmen. Aber ist das der einzig richtige Weg so? Oder hat diese Warnung auch uns normalen Menschen etwas zu sagen? Wer reich ist, der hat die Möglichkeit, anderen die Liebe Gottes sichtbar zu machen, dadurch, dass er ihnen hilft. Und wir haben verschiedenste Stellen im Neuen Testament, in denen wir aufgefordert werden, wenn Menschen bei uns anklopfen in ihrer Not, dass wir ihnen helfen sollen. Bei uns haben auch schon Menschen angeklopft, die genau gewusst haben, das sind Christen und die müssen helfen. Und wir wurden auch schon ausgenutzt. Was sagt Jesus da dazu? Bin ich verantwortlich, wenn andere mich betrügen? Nein, der andere ist für sein mutwilliges Missbrauchen der Liebe Gottes verantwortlich. Und jedem, der bei mir angeklopft hat und bei dem ich zum Teil den Verdacht hatte, es könnte Missbrauch sein, den habe ich aufmerksam gemacht auf die Verantwortung, die er hat, dass das, was ich ihm gebe, etwas von der Liebe Gottes ist. Und wenn er das missbraucht und mit Füßen tritt, wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Es ist Jesus, zu dem er kommen muss, damit er wirkliche Hilfe und Befreiung von seinem Egoismus erfährt. Ja, Jesus fordert uns mit dieser Warnung auf, unseren Egoismus und unsere Habsucht loszulassen, befreit zu werden, damit wir anderen dienen können. Es ist die Frage, verändert Gottes Wort unser Denken und unsere Prioritäten? Das ist ein Merkmal der Gemeinschaft, der Gemeinde. Ein neues Denken, durch das wir wirklich Gemeinschaft in Liebe leben können. Jesus will aus uns in der Gemeinschaft mit ihm glückliche Menschen machen. Also, wir haben heute gesehen, die Gemeinde von Jesus ist ein zusammengewürfelter Haufen. Und Gott hat das bewusst gemacht. Gott will uns helfen. Er will unsere Kanten abschleifen, auf der einen Seite. Aber er zeigt uns auch, dass wir einander brauchen, dass wir nicht alleine es schaffen. Ja, die Gemeinde besteht aus geheilten und befreiten Menschen. Sind wir zu Jesus gekommen, um auf ihn zu hören und uns von ihm verändern zu lassen, damit er in unserem Leben sichtbar wird? Befreit von Egoismus, Habsucht und den Fesseln der Sünde? Und er gibt uns einen neuen Blickwinkel. Sehen wir in allen Situationen auf Jesus und suchen seine Nähe, sodass unser Leben von ihm geprägt wird? Der Heilige Geist will uns dabei helfen und uns Gottes Wort öffnen. Ja, der Heilige Geist ist der, der die ganze Gemeinschaft der Gemeinde zusammenhält. Und Paulus zeigt uns so schön in seinen Briefen, wie die Gemeinde, der Körper von Jesus ist, hier auf dieser Erde aktiv, auch heute noch. Und wir dürfen ein Glied davon sein, ein Teil davon. Und die Finger haben nicht dieselbe Funktion wie die Zehen. Auch wenn sie beide an irgendetwas dranhängen und etwas tun können, sich bewegen können. Beide müssen ihre Funktion richtig einschätzen, ihren Platz einnehmen, damit sie für den Körper eine Hilfe sind und ihre Aufgaben erfüllen können. Nun, wir sehen auch die Warnung, die Paulus den Korinthern geschrieben hat im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Wir feiern heute auch das Abendmahl und damals war das eine richtige ganze Mahlzeit. Und da gab es Menschen, die viel mitgebracht haben, aber alles selber gegessen haben. Und die Armen, die wenig hatten, die haben sie einfach auf der Seite gelassen, ihnen nichts gegeben. Das war Realität, sonst hätte Paulus das nicht geschrieben. Und Paulus musste die Korinther warnen und sagen, das ist ein Zeichen von Lieblosigkeit. Ein Bild, wie es in der Gemeinde eben nicht sein soll. Er hat sogar gesagt, durch eure Zusammenkünfte, wenn ihr das auf diese Art macht, dann seid ihr eigentlich ein Fluch für die Gemeinde, weil ihr ein Bild verbreitet für andere, das nicht dem Ziel Gottes entspricht. Und deshalb hat man das Abendmahl auf ein symbolisches Mahl reduziert, um diese Gefahr aufzuheben. Aber das Abendmahl fordert uns auf, die Gemeinschaft in der Gemeinde wirklich zu sehen und daran zu denken, dass wir einander brauchen und füreinander da sein sollen. Jesus setzte als Zeichen für die neue Gemeinschaft seiner Jünger das Abendmahl ein. Und dazu lese ich Matthäus 26 bis 28. Während sie aßen, nahm Jesus seinen Leib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Damit setzte er den neuen Bund zwischen Gott und den Menschen ein. Und gemeinsam haben wir Anteil daran. Ich möchte nun beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust, dass du deine Apostel berufen hast in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit, um uns zu zeigen, dass du wirklich mit uns allen einen Plan hast, dass du jeden von uns an seinem Platz benutzen willst, um dieses Evangelium rauszutragen mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Und dass du uns verbindest, wie es Blut durch den ganzen Körper durchfließt und so alle Zellen versorgt, willst du durch deinen Heiligen Geist uns alle versorgen, damit wir in deinem Dienst, ja, als dein Körper hier auf der Erde leben und dein Evangelium raustragen. Herr, ich danke dir für dein Wort, und für deinen Heiligen Geist und dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir zum Vater im Himmel kommen, dass wir in dir, in die Gemeinschaft von deinem Lieb, von deiner Gemeinde hineinkommen dürfen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für das Brot, das wir jetzt austeilen und das wir miteinander zu uns nehmen. Amen.